NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages am ersten Weihnachtstag. Unsere Themen: Papst Franziskus spendet Segen Urbi et Orbi, Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten, Interview mit dem Friedensbeauftragten der evangelischen Kirchen in Deutschland, die Fliegerbombe in Augsburg wurde entschärft, Michelle Obama als geheimer Superstar der USA, graue Weihnachten als Zeichen des Temperaturanstiegs und schwere Dürre im südlichen Afrika. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Beim Absturz einer russischen Militärmaschine vom Typ Tu-154 über dem Schwarzen Meer sind vermutlich alle 92 Insassen ums Leben gekommen. Staatspräsident Putin hat eine eintägige Staatstrauer angeordnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach Putin ihr Mitgefühl aus. Zur Ursache des Absturzes gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Maschine war auf einer Route nach Syrien. Oliver Schorsch berichtet.
Keiner der Passagiere hat den Absturz überlebt. In Moskau ist von einer fürchterlichen Katastrophe die Rede. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkov. Nach aktuellen Informationen wurden bislang sterbliche Überreste von 10 Menschen mit Schiffen geborgen. Mehr als 3000 Spezialisten sind im Einsatz, 37 Taucher, 27 Schiffe. Wir suchen ein Areal von gut 10 Quadratkilometern ab. Am Flughafen Sotschi Adler stehen Mediziner und Psychologen bereit. Das Flugzeug des Typs Tupolev Tu-154 gehörte dem Verteidigungsministerium. Es war aus Moskau gekommen und hatte in der Schwarzmeerstadt Sotschi eine Zwischenlandung gemacht. Dort startete die Maschine am Sonntagmorgen um 5.25 Uhr mit dem Ziel Latakia in Syrien. Nur 2 Minuten nach dem Start verschwand sie vom Radar. Die Absturzstelle liegt nur wenige Kilometer vom Ufer entfernt. Unter den 92 Passagieren waren Sänger des berühmten russischen Militärchors Alexandrov, 9 russische Journalisten sowie die Ärztin Jelisaweta Glinka. Sie ist in Russland bekannt für ihre wohltätige Arbeit für Kinder und wollte laut ihrer Stiftung Medikamente in ein Krankenhaus nach Syrien bringen. Die Sänger waren auf dem Weg zu einem Neujahreskonzert für russische Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Khmeimim. Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich bestürzt. Die Regierung wurde beauftragt, eine Kommission zu bilden, um diese Luftfahrtkatastrophe aufzuklären. Die Kommission wird vom Verkehrsminister geleitet. Wir werden alles tun, um die Familien der Opfer zu unterstützen. Der Montag wird in Russland zum Tag der nationalen Trauer erklärt. Zur Absturzursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Russische Medien schließen aber einen Terroranschlag aus und berichten über ein mögliches technisches Versagen oder einen Fehler des Piloten. Solche Hinweise habe es aus Sicherheitskreisen gegeben. Im unabhängigen, in Russland nur im Internet zu empfangenden Fernsehkanal Dosht werden kritische Fragen gestellt. Was kann man über den Zustand der Flugzeuge sagen, die das Verteidigungsministerium benutzt? Einige von ihnen sind ja über 30 Jahre alt. Die Frage geht an den russischen Militärexperten Alexander Golz. Es gibt sehr unterschiedliche Flugzeuge. Wenn sie gut gewartet werden, dann sind sie in Ordnung. Das Verteidigungsministerium stellt das zumindest so dar. Es ist so, dass in letzter Zeit viele neue Kampfjets hergestellt wurden. Aber bei Transportflugzeugen hat man gespart. Da nimmt man das, was da ist. In den vergangenen Jahren gab es in Russland immer wieder Flugzeugkatastrophen mit Todesfolgen und Diskussionen über das Alter der Maschinen und die Wartung. Die Tupolev Tu-154 wurde bereits zu Sowjetzeiten hergestellt, Ende der 60er Jahre. 2013 wurde die Produktion beendet.
Vor der Südküste Chiles hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die chilenische Marine und das in den USA beheimatete Warnzentrum für den Pazifik gaben zunächst eine Tsunami-Warnung heraus. Inzwischen wurde sie wieder zurückgezogen. Aus Buenos Aires meldet sich Ivo Maruschik.
Im Süden von Chile sind Brücken eingestürzt, einige Landstraßen sind unterbrochen und Häuser wurden beschädigt. Aber angesichts der Stärke der Erdstöße scheint die Region glimpflich davongekommen zu sein. Aus der Erdbebenregion Los Lagos wurden bis jetzt keine Todesopfer oder Schwerverletzten gemeldet. Das hat die Katastrophenschutzbehörde bestätigt und inzwischen hat sie auch die Tsunami-Warnung für Südchile wieder aufgehoben. 4000 Menschen hatten sich vorübergehend in Sicherheit gebracht, allerdings wurden nach dem Beben nur kleinere Wellen beobachtet. Jetzt gilt nur noch die Vorsichtsregel, die Strände einzuräumen und 80 Meter Abstand von der Wasserlinie einzuhalten. Die Erdstöße erreichten nach Angaben des Nationalen Erdbebenzentrums eine Stärke von 7,6. Damit waren sie wesentlich stärker als die Beben, die Mittelitalien im Sommer heimsuchten. Allerdings lag das Epizentrum tiefer und außerdem gilt Chile weltweit als Vorbild, was erdbebensicheres Bauen angeht. Das Epizentrum lag im Süden der Insel Chiloé in der Region Los Lagos, die bei Touristen beliebt ist, gut 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago. Seit dem Hauptbeben am Mittag des Weihnachtstages wurde eine ganze Reihe von Nachbeben registriert.
In Rom hat Papst Franziskus in seiner Weihnachtsbotschaft einen eindringlichen Friedensappell an die Welt gerichtet. Danach spendete er von der Loggia des Petersdoms aus den traditionellen Segen Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
Amen. Der Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis ist einer der Höhepunkte der katholischen Weihnacht. Menschen aus aller Welt verfolgten die Worte des Papstes auf dem Petersplatz. Millionen waren über Radio, Fernsehen und Internet zugeschaltet. Zuvor richtete Franziskus seine Weihnachtsbotschaft an die Völker der Erde, besonders jene, die von Konflikten verwundet seien und die Sehnsucht nach Frieden besonders stark empfänden.
Pace agli uomini e alle donne della martoriata Siria.
Friede den Männern und Frauen im gemarterten Syrien, wo allzu viel Blut vergossen wurde, vor allem in der Stadt Aleppo, die in den letzten Wochen Schauplatz einer der grauenhaftesten Schlachten war, ist es umso dringlicher, dass für die erschöpfte Zivilbevölkerung Hilfe und Beistand gewährleistet wird und die Menschenrechte geachtet werden. Es ist Zeit, dass die Waffen endgültig schweigen und die internationale Gemeinschaft sich aktiv dafür einsetzt, dass eine Lösung auf dem Verhandlungsweg gefunden und das zivile Zusammenleben in diesem Land wiederhergestellt wird.
La convivenza civile nel paese.
Dem Heiligen Land wünschte Franziskus, dass Israelis und Palästinenser den Mut und die Entschlossenheit aufbringen mögen, gemeinsam eine harmonische Zukunft zu schaffen. Irak, Libyen, Nigeria, der Südsudan und die östliche Ukraine, Kolumbien, Venezuela, Myanmar und die koreanische Halbinsel. Der Papst nannte noch viele weitere Konfliktherde. Dann ausdrücklich ein Wort an die Opfer von Terror und Gewalt.
Pace.
Friede denen, die einen geliebten Menschen verloren haben durch grausame Terrorakte, die im Herzen vieler Länder und Städte Angst und Tod gesät haben. Darüber hinaus erinnerte der Papst auch an die Armen und Hungernden, Migranten und Flüchtlinge sowie an Menschen, die Opfer von Naturkatastrophen geworden sind. Nur im Frieden gäbe es eine glücklichere Zukunft für alle.
Tassilo Forchheimer berichtete aus Rom. Heute hält Bundespräsident Joachim Gauck seine traditionelle Weihnachtsansprache. Es ist seine letzte, denn im Juni hat er erklärt, dass er für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. René Möller mit einer Zusammenfassung.
Natürlich nimmt die LKW-Attacke auf den Berliner Weihnachtsmarkt den größten Raum in Gaucks Weihnachtsansprache ein. Plötzlich sei der weltweite Terror bis in die Hauptstadt vorgedrungen, sagt Gauck.
Wir wussten zwar alle, Deutschland wird von solchen Terroranschlägen nicht verschont bleiben. Doch die vielen Toten und Verletzten auf einem Berliner Weihnachtsmarkt haben uns zutiefst erschreckt und verstört.
So seien Gefühle über uns gekommen, von Wut, Zorn, Angst und Ohnmacht. Diese Gefühle seien zwar zu spüren, würden die Menschen aber nicht einnehmen, empfindet der Bundespräsident. Die Gemeinschaft sei viel mehr zusammengerückt. Dann spricht Gauck in Richtung derjenigen, die das nicht so sehen.
Das bedeutet keineswegs auf politische Auseinandersetzungen zu verzichten, etwa in der Flüchtlingspolitik. Es muss diese Auseinandersetzungen geben, auch darüber, ob wir zukünftig noch mehr tun müssen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.
Gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten die Gräben in der Gesellschaft nicht vertieft werden, so Gauck. Weder sollten Gruppen pauschal verdächtigt werden, noch Politiker pauschal zu Schuldigen erklärt werden.
Wir sollten das Augenmaß bewahren und die Achtung vor dem politischen Gegner.
Gerade in diesen Tagen sollte sich die Gesellschaft auf das besinnen, was Weihnachten ausmache und was über das Christentum hinaus Teil unserer Kultur geworden sei.
Die christliche Weihnachtsbotschaft sagt, in dem Menschen Jesus begegnet uns die Liebe Gottes. Beziehen wir diese Botschaft auf uns, so kann sie uns inspirieren, empfindsam, zugewandt und hilfsbereit zu leben.
Wut und Zorn könnten sich in Kräfte gegen Hass verwandeln, sagt Gauck. Dann bleibe die Gesellschaft ein Ort des solidarischen Miteinanders.
Ich beschreibe hier keine Wunschträume. Ich rede von der Wirklichkeit. Zum Beispiel von den Berlinern, die ich getroffen habe. Augenzeugen des Anschlags, die einem inneren Impuls folgend sofort zu den sterbenden und verletzten Menschen eilten, um zu helfen und Gefahr für sich selbst nicht scheuten.
Andauernd begegne er Menschen, die Deutschland durch ihr Wirken bewohnbarer und verlässlicher machten. Dann richtet er seine Worte an die vielen Ehrenamtlichen und diejenigen, die in ihren Berufen für andere da sind. Sie hätten ihn in seinen Jahren als Bundespräsident immer zuversichtlicher werden lassen.
Nicht, weil sie etwas Außergewöhnliches tun, sondern weil sie das Gewöhnliche außergewöhnlich gut tun. So können wir uns zu Hause fühlen in unserem Land. Und dafür will ich Ihnen danken.
Dieses Land verdiene das Vertrauen seiner Bürger, sagt Gauck, auch gegenwärtig, da es mit ungelösten Problemen ringe.
Die ARD strahlt die Ansprache des Bundespräsidenten um 20.10 Uhr im Ersten aus. Friede auf Erden, so lautete das Motto der Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation in Jamaika im Jahre 2011. Damals wurde betont, wie wichtig die tägliche Friedensarbeit ist, um Gewalt zu vermeiden. Die Welt ist seitdem nicht friedlicher geworden. Die beiden großen Kirchen in Deutschland appellieren jedes Jahr vergeblich an die Bundesregierung, die Rüstungsexporte endlich zu begrenzen. Der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirchen in Deutschland ist Renke Brahms. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum er in diesem Jahr besonders die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und Katar kritisiert.
Ja, der Hintergrund ist natürlich, dass das Krisenregionen sind und Saudi-Arabien und Katar sind auf direkten oder indirekten Weg verwickelt in die Konflikte in Syrien oder im Jemen. Und ich glaube, dass einfach das sich verbietet, von daher Waffen dorthin zu exportieren oder auch Lizenzen dorthin zu vergeben für Kleinwaffenfabriken. Denn Kleinwaffen, das wissen wir, sind die Massenmordmittel, Massenvernichtungsmittel dieser Tage.
Wenn wir an die aktuelle Entwicklung nach dem traurigen Anschlag in Berlin denken, der mutmaßliche Täter soll ja aus Tunesien gekommen sein. Wie janusköpfig ist denn unsere Außen- und Entwicklungspolitik in der Maghreb-Region? Da werden ja ganze Panzerfabriken auch nach Algerien geliefert. Andererseits gibt es aber auch Entwicklungshilfe. Man will demokratische Institutionen stärken. Wie sehen Sie diese Janusköpfigkeit?
Naja, ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass sozusagen ein deutlicheres Schwergewicht gelegt wird auf die Entwicklungszusammenarbeit oder auch auf diplomatische Beziehungen und Bewegungen dahin, dass in diesen Staaten Rechtsstaatlichkeit überhaupt entstehen kann, auf eine Weise, die Kontrolle möglich macht. In der Tat, ansonsten wirkt es natürlich sehr janusköpfig, wenn einerseits aus wirtschaftlichem Interesse die Exportpolitik, auch Waffenexporte betrieben werden, auf der anderen Seite aber Entwicklungszusammenarbeit gestärkt wird, die den Menschen direkt zugutekommen soll.
Die evangelischen Kirchen in Deutschland haben sich ja jahrzehntelang für den Frieden engagiert, auch zu Zeiten des Kalten Krieges. Wir alle erinnern uns an die großen Friedensdemonstrationen. Heute stellt sich doch die Frage, warum angesichts so vieler Krisenherde kaum noch Menschen bereit sind, aktiv für den Frieden einzutreten. Für Ihre Kirche in der EKD ist diese Entwicklung dort ähnlich, und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass das Thema Frieden möglicherweise auf dem Kirchentag in Berlin im nächsten Jahr ins Abseits geraten könnte.
Ich glaube allerdings im Moment, dass angesichts der aktuellen Ereignisse und auch der Entwicklungen in unseren Landeskirchen deutlich wird, dass das Friedensthema wieder ganz stark im Vordergrund steht. Mehrere Synoden der Gliedkirchen der EKD beschäftigen sich mit diesem Schwerpunktthema. Wir arbeiten in der Friedensarbeit in der evangelischen Kirche daran, dass das auch auf dem Kirchentag prominent da sein wird. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen angemeldet und sind dabei, sie vorzubereiten. Also ich glaube, dass die ganze Entwicklung im Moment einfach darauf hinläuft, dass es auch innerkirchlich, aber auch aus der Kirche heraus in die Gesellschaft ein großes Thema sein wird.
Das wäre genau meine Frage gewesen, wenn die Diskussion im kirchlichen Kreise stattfindet. Geht sie dann auch hinaus in den Alltag zu Menschen, die nicht den beiden großen Konfessionen angehören, die sich vielleicht eher traditionell organisieren?
Ich nehme wahr, dass wir sowohl in der Politik, in den sozusagen Resonanzräumen, die wir ja auch für die Politik bieten, an Akademien, in Diskussionsveranstaltungen, aber auch in Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, dass wir da sehr wahrgenommen werden und dass dieses Thema einfach sehr gefragt ist. Und auch, wir sind ja als Kirche nicht die besseren Politiker, sondern wir bieten ja eher eine Grundorientierung, eine ethische Norm an mit unserem Leitbild des gerechten Friedens, mit dem Vorrang des zivilen und nicht militärischer Mittel. Ich glaube schon, dass das sehr wahrgenommen wird. Ich hoffe natürlich, dass es einfach noch mehr Breitenwirkung erzielt und wir damit eine gesamtgesellschaftliche Debatte auch bekommen, die in aller Differenzierung, die angesichts der komplexen Zusammenhänge heute notwendig ist, aber auch wirklich dazu führt, dass dieses Friedensthema neu in den Blick gerät.
Soweit der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirchen in Deutschland, Renke Brahms. Wegen einer Fliegerbombe fand heute in Augsburg die größte Evakuierungsaktion in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Zwar dauerte die Räumung des Sperrgebiets im Umkreis von 1,5 Kilometern um die Bombe etwa eine Stunde länger, jedoch scheint eine Sprengung nicht mehr notwendig. Lediglich um die Zünder kümmern sich die Experten noch, wie Christoph Scheule zu berichten weiß.
Um 8 Uhr heute Morgen beginnt die Evakuierung der Sperrzone. Polizeifahrzeuge fahren durch die Straßen und fordern die Menschen über Lautsprecher auf, nun ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Erst ab Mittag kontrollieren dann Einheiten der Polizei, ob sich niemand mehr im Sperrgebiet aufhält. Die Evakuierung hatte sich um Stunden verzögert, da doch mehr Personen nicht gehfähig waren und mit hunderten Rettungsfahrzeugen aus ganz Bayern abtransportiert werden mussten. Kurz nach 15 Uhr erklärt Augsburgs Bürgermeister Kurt Kriebel dann die Evakuierung für beendet und ist zufrieden.
Bis hierhin bin ich mit der Organisation, mit dem Ablauf und vor allem mit der Mitwirkung der Augsburgerinnen und Augsburger und den Hilfsdiensten und allen hauptamtlichen Kräften sehr, sehr zufrieden. Es ist alles so gelaufen wie geplant.
Gehofft haben die Verantwortlichen auch, dass die meisten der 54.000 Menschen, die die Sperrzone verlassen mussten, bei Bekannten und Freunden unterkommen. Die Hoffnung erfüllte sich. In den bereitgestellten Notunterkünften haben nur knapp 1.000 Menschen Zuflucht gesucht.
Es hat mich nicht wirklich überrascht. Ich habe gehofft, dass es so sein möge. Und die große Hilfsbereitschaft der Augsburgerinnen und Augsburger, die in den letzten Tagen zu spüren war, hat eigentlich schon nahegelegt, dass viele bei Verwandten, Freunden und Bekannten unterkommen werden. Und so ist es offensichtlich auch gelaufen. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Augsburger in dieser schwierigen Situation auch zusammenstehen und sich wechselseitig helfen.
Nun heißt es warten. Mit Ende der Evakuierung hat kurz nach 15 Uhr auch die Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Bombe begonnen. Gerüchte, wonach eine kontrollierte Sprengung der Luftmine geplant sei, wies der Oberbürgermeister klar zurück.
Es ist falsch. Eine kontrollierte Sprengung der Fliegerbombe wird nicht stattfinden. Das Einzige, was stattfinden kann, ist, dass dann, wenn die Zünder entfernt sind, dass diese Zünder durch kleine Detonationen entschärft werden. Das sind aber dann kleinere Knallgeräusche, die möglicherweise auch wahrnehmbar sind. Von diesem Vorgang gehen jedoch keinerlei Gefahren aus.
Und so hoffen nun alle, dass die Entschärfung ohne Probleme verläuft. Und dieser Augsburger ist sich sicher, dass die Sprengmeister besonders motiviert sind und schnell arbeiten.
Ich glaube, der Entschärfer will auch heim. Der will auch sein Weihnachtsbrot. Also, das denke ich mir erst. Ne? Ja, und wenn so die Bombenentschärfungen immer mitgekriegt haben, die haben das innerhalb von 2 Stunden haben die das meistens gelöst gehabt.
Stimmt seine Vorhersage, müsste also in den nächsten Stunden die erlösende Nachricht kommen. Und dann wird sicher noch der eine oder andere Glühwein und Sekt auf die Sprengmeister getrunken.
Michelle Obama, die Frau des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama, war über viele Jahre die wichtigste Person an seiner Seite. Selbst als die Zustimmungswerte für die Politik des Präsidenten auf 40% absanken, stiegen für sie die Sympathiewerte auf knapp 70%. Obwohl die USA tief gespalten sind, wurde sie zum Gewissen des Landes, der alle Herzen zufliegen. Selbst im Wahlkampf wurde die 52-jährige Rechtsanwältin zu Hillary Clintons stärkster Waffe, obwohl die beiden nie eine enge Freundschaft verband. Martina Butler blickt zurück.
Crank it up.
Oh.
Stevie.
No way.
Did you know that Stevie Wonder is my favorite?
He's the best.
Michelle Obama ist der geheime Superstar dieses Jahres in den USA. Auf der einen Seite coole First Lady, die mit Comedian James Corden im Auto Karaoke singt. Auf der anderen Seite die Frau, die das Gewissen der USA war und den Satz des Jahres sagte.
No, our motto is, when they go low, we go high.
Ihr Motto? Wenn die anderen zum Tiefschlag ansetzen, lassen wir uns nicht auf das Niveau herab, sondern antworten mit Stil. Michelle Obama hat kein Blatt vor den Mund genommen in ihrer Kritik an Donald Trumps sexistischen Aussagen. 8 Jahre als erste schwarze First Family im Weißen Haus, ein Meilenstein in der Geschichte der USA.
So that today I wake up every morning in a house that was built by slaves.
Ich wache jeden Morgen in einem Haus auf, das von Sklaven gebaut wurde. Und ich beobachte meine Töchter, zwei schöne, intelligente, schwarze junge Frauen, wie sie auf der Wiese des Weißen Hauses mit ihren Hunden spielen.
Playing with their dogs on the White House lawn.
Ihre Botschaft? Das ist die Zukunft. Wandel ist möglich in einem Land, in dem Rassismus immer noch zum Alltag gehört. Michelle Obama steht für ein modernes Weißes Haus, für gesunde Ernährung, Sport und Spaß am Leben. Promis gehen ein und aus. Dass mit dem Leben im Rampenlicht bald Schluss ist, kommt Michelle Obama sehr entgegen.
Im Tausch für den Luxus und die Annehmlichkeiten im Weißen Haus bekommen wir viele Freiheiten. 7,5 Jahre Luxus sind genug. Ich kann mir selbst ein Hammer-Sandwich mit gegrilltem Käse machen, auch morgens um 3, kein Problem.
Auf der Beliebtheitsskala bei den Amerikanern hängt Michelle mit rund 60% ihren Mann, Hillary Clinton und auch Donald Trump weit ab. Sie ist die Herzenskandidatin vieler Demokraten. Im Wahlkampf wurden Rufe nach einer Kandidatur 2020 laut. Das wird aber nichts, sagt Barack Obama. Michelle will nicht zurück ins Weiße Haus. Die Mom-in-Chief will nicht Commander-in-Chief werden.
Es gibt 3 Dinge, die sicher sind im Leben. Der Tod, die Steuern und dass Michelle nicht antritt.
And Michelle is not running for president. That I can tell you.
Und während sie ihre Koffer im Weißen Haus packt, wird Michelle Obama gefeiert.
Hallo!
Für sie setzt sich auch Rapperin Missy Elliott auf die Rückbank und freestylt mit Michelle. Michelle Obama, Stilikone, kluge First Lady und cooler Superstar 2016. Spit it out.
Mit regnerischen 9 bis 13 Grad Celsius ist es heute in Nordwestdeutschland sehr mild. Schneefehlanzeige. Ich habe den Forscher Moritz Manecke vom Norddeutschen Klimabüro im Helmholtz-Zentrum Gestacht gefragt, ob graues Wetter und kein Schnee zu Weihnachten ein Zeichen für den Klimawandel sein könnten.
Nein, also weiße Weihnachten waren schon immer seltene Ereignisse in Norddeutschland. Das ist auch heute nicht viel anders als, sagen wir mal, noch vor 50 Jahren. Dass es zur Weihnachtszeit schneit, das ist im Moment so ungefähr alle 3 bis 4 Jahre der Fall. Und an dieser Zahl hat sich auch nicht so viel geändert in den letzten Jahren.
Wo treten denn, wenn überhaupt, noch im Norden Deutschlands weiße Weihnachten auf?
Also wenn man die Messstationen in Norddeutschland betrachtet, dann haben wir im Harz auf dem Brocken zur Ausnahme, da ist das nämlich dann umgekehrt. Da ist es so, dass wir beispielsweise nur alle 4 Jahre grüne Weihnachten haben, also dass es nicht schneit. Aber auch diese Zahl hat sich nicht verändert in den letzten Jahren.
Das Norddeutsche Klimabüro, also Ihr Institut für Küstenforschung beim Helmholtz-Zentrum in Gestacht, das beobachtet ja die Situation seit Jahrzehnten. Wenn man mal zurückschaut auf die letzten 50 Jahre, die Lufttemperatur, da gibt es ja deutliche Jahr-zu-Jahr-Schwankungen. Lässt sich dennoch eine Tendenz, eine Entwicklung ablesen?
Ja, also wir können bei der Klimaerwärmung, die können wir als Änderung des langfristigen Mittels oder durch langjährige Trends erkennen. Wenn wir beispielsweise heutige Mitteltemperaturen, also von den letzten 30 Jahren, mit dem typischen Klima von 61 bis 90 in Norddeutschland vergleichen, dann können wir schon mal feststellen, dass sich das etwa 0,6 Grad schon erwärmt hat in unseren Regionen. Und wenn man das mit dem globalen Mittel vergleicht, ist etwas mehr als die Erwärmung im globalen Mittel im gleichen Zeitraum, die bei etwa 0,5 Grad liegt.
Die große politische Diskussion, die Sie ja als Wissenschaftler, als Forscher auch genau verfolgen, will ja eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Aber wenn das nicht klappt so schnell wie vorgesehen, viele große Staaten haben sich zwar bereit erklärt, aber da gibt es lange Fristen bis zum Jahr 2030. Mit welchem Temperaturanstieg und welchen Niederschlagsmengen müssen wir hier denn dann bis zum Jahre 2100 rechnen?
Bei den Zukunftsszenarien der Temperatur ist auf jeden Fall erkennbar, dass die größte Erwärmung immer von Klimasimulationen mit hohen und sehr hohen Treibhausgaskonzentrationen projiziert wird. Und das kann mit bei den hohen Treibhausgasemissionen auf Erwärmung bis zu 5 Grad gegenüber heute hindeuten im Winter. Bei den Niederschlägen ist der Zusammenhang zwischen Treibhausgasemissionen und möglichen künftigen Änderungen nicht ganz so eindeutig. Die Klimasimulationen weisen aber für Norddeutschland auf eine Zunahme der Niederschläge im Winter hin. Das kann je nach Region und je nach Treibhausgasausstoß bis Ende des 21. Jahrhunderts bis zu 46% betragen. Durch die höheren Temperaturen wird es dann aber seltener schneien und öfter regnen.
Soweit der Klimaforscher Moritz Mannecke. 60 Millionen Menschen weltweit leiden in diesem Jahr unter dem Wetterphänomen El Niño. Alle 2 bis 7 Jahre sorgt El Niño durch veränderte Strömung dafür, dass die Oberfläche des tropischen Pazifik etwas wärmer wird. Im südlichen Afrika herrscht nun in Folge die schlimmste Dürre seit mehr als 30 Jahren. Millionen von Menschen sind schon das ganze Jahr über vom Hunger bedroht. Und im Alltag bemerkt man die Trockenheit auch an scheinbar banalen Dingen. Jan-Philipp Schlüter aus Johannesburg.
In Johannesburg dürfen Hausbesitzer zwischen 6 und 18 Uhr ihren Garten nicht wässern, grundsätzlich den Pool nicht auffüllen und ihr Auto nicht mit dem Gartenschlauch waschen. An den Stränden von Kapstadt sind die öffentlichen Duschen abgeschaltet. Auch in den großen Städten Südafrikas spürt man also die Folgen der Dürre im Alltag. Verglichen mit dem Rest des Landes und der Region sind das aber reine Luxusprobleme. Denn die durch das Wetterphänomen El Niño verursachte Trockenheit im südlichen Afrika sorgt bei Millionen von Menschen für sehr viel größere Not, nämlich Hunger. Besonders betroffen sind Länder wie Madagaskar, Mosambik, Simbabwe und Malawi. Dort lebt Fanny Kalumpa im Dorf Nambaso mit ihrem Mann und ihren 5 Kindern. Ich habe unser Feld bepflanzt, aber durch die Dürre ist der Mais nicht richtig gewachsen. Wir konnten kaum etwas ernten. Wenn es gar nicht anders geht, suchen wir im Wald nach Okra-Blättern, die wir essen. Häufig müssen wir aber hungrig ins Bett. Fanny ist nur ein Beispiel für das Leid der Menschen im südlichen Afrika. Viele leben hier in Subsistenzwirtschaft als Selbstversorger. Die durch El Niño ausgelöste Dürre hat aber für 2 Missernten nacheinander gesorgt. Es gibt schlicht zu wenig Nahrungsmittel.
We are now at the peak of the lean season.
Jetzt ist der Höhepunkt der ertragsarmen Saison, sagt Timo Pakala von den Vereinten Nationen. Die nächste Ernte findet erst im März oder April statt. Die meisten betroffenen Menschen hier haben ihre Vorräte aufgebraucht und sind mit ihren Bewältigungsstrategien am Ende. Laut der Vereinten Nationen sind fast 14 Millionen Menschen in der Region vom Hunger bedroht und brauchen Lebensmittelhilfe. Kinder sind besonders betroffen. Eine 500.000 von ihnen ist akut unterernährt. 3 Millionen haben keinen geregelten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viele Hilfsorganisationen sind in den Dürreländern aktiv, um den Menschen zu helfen. Es gibt verschiedene Strategien, sagt Andrew Chimara von World Vision in Malawi.
We are providing food to the vulnerable households.
Wir helfen mit der regelmäßigen Ausgabe von Lebensmittelpaketen. In manchen Regionen helfen wir den betroffenen Menschen mit Geld. Denn es gibt ein paar Gegenden, wo es genug Lebensmittel auf dem lokalen Markt gibt. Die Menschen haben aber kein Geld, sie zu kaufen. Aber meistens verteilen wir schon Lebensmittelrationen. Die gute Nachricht ist, die Hilfsorganisationen erreichen tatsächlich einen Großteil der von El Niño betroffenen Menschen im südlichen Afrika. Die schlechte ist, es fehlt Geld, um allen Hungrigen zu helfen, sagt Timo Pakala von den Vereinten Nationen. Wir brauchen etwa 1,3 Milliarden US-Dollar, um den Menschen zu helfen. Davon fehlt uns noch eine runde 500.000. Wenn wir das Geld nicht zusammenbekommen, können wir die Betroffenen nicht mit Lebensmittelrationen unterstützen. Das hätte natürlich ernste Konsequenzen.
Das war das Echo des Tages, als Podcast verfügbar unter ndr.de/info oder wdr5.de. Weiterhin eine schöne Weihnachtszeit wünscht Ihnen Ferdinand Kling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.